Das Gesamtthema steht ja immer wieder unter dem Wachstum in der Gnade Christi. In diesem Wachstum sollen wir erkennen, dass wir Berufene sind und dass wir auch eine Aufgabe bekommen haben, Beauftragte. Wir sollen in dem Gnadenstand, der uns überkommen ist, gefestigt werden. Dass wir darin bleiben und dass wir auch darin wirken können, dass wir daraus Zeugnis geben können. Und heute Abend lautet das Thema das Wort dieser Gnade, das Wort der Gnade. Und der Apostel Petrus schreibt Folgendes weiter hier in dem zweiten Brief, 1. Kapitel, ab Vers 19 bis 21. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Soweit Gottes Wort. Zwei Punkte gleich am Anfang, die uns sicher beim Lesen aufgefallen sind. Einmal, dass der Morgenstern aufgehen soll in unseren Herzen. Das Wort Morgenstern haben wir heute schon mal gehört, dass eben auch der Luzifer als Morgenstern bezeichnet worden ist. Es ist der Gegenpol, diese beiden Morgensterne. Er ist gefallen von Gott weg und Jesus ist der rettende Morgenstern. Hier ist das also auf Jesus Christus gemünzt. Und das Zweite, dass noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden ist. Wir könnten an diesem Punkt gleich stehen bleiben und sagen, wieso? Es wird doch so manches gesagt und geweissagt, gewahrsagt. Es ist aber keine prophetische Rede. Es ist kein Wissen aus Gottes Gegenwart. Das ist nur eine verkürzte materielle Aussage für diese Zeit. Deswegen sprechen wir von Wahrsagen. Wahrsagen ist nicht im biblischen Sinne Weissagen. Wenn es um Weissagen geht im biblischen Sinne, dann hat das einen Sinn für bis zum Ende hin. Das heißt, es weist auf die Vollkommenheit hin und nicht für ein Detail. Das Wahrsagen sagt, dass in einer Woche das Haus abbrennen wird vielleicht. Das sagen die Wahrsager. Aber sie haben nie eine umfassende Schau vom Anfang bis zum Ende. Die Weissagung beinhaltet immer Anfang und Ende, so wie es Jesus Christus ist, A und O, Anfang und Ende. Und das, was er begonnen hat, wird er auch zu Ende bringen. Und die Weissagung umfassen diese Autorität in ihrer Aussage. Deswegen also schon mal im Vorfeld die beiden Worte geklärt. Wenn Petrus hier schreibt, umso fester haben wir das prophetische Wort, damit meint er ja, dass das Wort, was geweissagt ist und erfüllt hat, auch das Wort, was sich noch nicht erfüllt hat, in Zukunft erfüllen wird. Die Festigkeit, die Sicherheit im Worte Gottes liegt in der Erfüllung des Wortes. Wenn sich das Wort nicht erfüllt, dann haben wir keine Sicherheit. Aber weil sich Gottes Wort kontinuierlich erfüllt hat, wird sich auch das, was noch aussteht, erfüllen. Und wir dürfen gesichert aufgrund der Verheißung des Wortes Gottes vorangehen. Wir dürfen in die Zukunft schauen und sagen, Jesus kommt wieder. Es hat sich noch nicht erfüllt, aber wir wissen es, weil das prophetische Wort fest geworden ist durch die Erfüllung. Das prophetische Wort ist ja das Wort, das Gott durch ausgewählte Gefäße, Menschen, Boten geredet hat. Propheten des Alten und Neuen Testamentes, die er dazu berufen hat, die sich nicht selbst ins Mittel gesetzt haben und setzen konnten, alle Propheten, die sich selbst berufen haben, haben keine Weissagung. Sie haben vielleicht eine Wahrsagung im spiritistischen Sinne, aber keine Weissagung. Und sie haben keine Weissagung, die sich erfüllt. Deswegen sagt der Herr auch einmal zu Israel, daran wird man mein Wort erkennen. Wenn das sich erfüllt, was sie sagen, in die Länge hinein, dann ist es mein Wort. Aber wenn es sich nicht erfüllt, ist es nicht mein Wort. Weissagung erfüllt sich immer. Gott wählte Propheten im alten Neuen Testament, um die Gemeinde, um die Gläubigen durch dieses Wort der Weissagung zu führen und in einen sicheren Gnadenstand zu bringen. Abraham zum Beispiel bekam Weissagung, Offenbarung, was mit dem Volke Israel geschehen soll. Es wird 400 Jahre in der Knechtschaft in Ägypten sein, danach wird es frei werden, das wusste er dann schon. Das ist ein Wort der Weissagung. Genauso hat es sich auch zugetragen und erfüllt. Auch Isaak wurde dieser Verheißungsbund neu gegeben. Er konnte dann auch das Jakob segnen von zukünftigen Dingen. Mose bekam Verheißung, dass er das Volk Israel ins gelobte Land, wir wissen, er konnte es nur an die Grenze des Landes führen, aber dorthin bringen sollte durch die Wüste. Jesaja wurde berufen, Jeremia und viele andere, auch die Apostel. Und in jeder Hinsicht alles, was durch Jesus Christus gesagt worden ist. Er, der Herr, Jesus Christus, war bei der Gründung der Erde, der ganzen Schöpfung schon dabei. Deswegen eine echte Weissagung umfasst das Wissen von Anfang bis zum Schluss. Ist in dem Inhalt, vom Inhalt eingebettet in dem Ganzen, ist nie ein Detail. Nur eine kleine Sache, die dann erfüllt wird und dann ist die Sache Schluss, sondern jede biblische Weissagung ist in das Ganze mit hineingenommen. Sagt zwar vielleicht gewisse Dinge aus, die in einem Augenblick geschehen sollen oder nur für, sagen wir, für eine bestimmte Zeit sichtbar werden, aber ein Teil des ganzen Ablaufes werden von Anfang bis zum Schluss. In Sprüche 8, 25 und weitere lesen wir ja dann, dass Christus schon am Anfang dabei war. Er war der Werkmeister mit auf dieser Erde. Er machte alles recht. Oder wenn wir auch in Sprüche 30 lesen, wo dann an Agur die Frage stellt, kennt ihr Gott, kennt ihr seinen Sohn? Da wird bereits schon vom Sohn gesprochen. Kennt ihr seinen Sohn? Ja? Er war von Anfang an dabei. Auch bei der Wüstenwanderung, Paulus schreibt es in 1. Korinther 10, Vers 4, der mitfolgende Fels war Christus. Er war immer dabei. Deswegen die Weissagungen, die aus Gott und in Jesus Christus gekommen waren, umfassen das ganze Wissen von Anfang vom Paradies bis zur Vollendung zum himmlischen Jerusalem. Außerdem sagte der Herr Jesus Folgendes am Ende des Lukas-Evangeliums nach seiner Auferstehung. Er wies darauf hin, dass auch die Psalmen und die Propheten von ihm geredet haben. Sie haben geweissagt, dass er kommen würde und er ist gekommen. Sie haben geweissagt davon, was er tun wird auf dieser Erde, wozu er kommt, dass er in Knechtsgestalt kommt, dass er ein Opferlamm sein wird und er ist es geworden. Sein Wort der Prophetie wies also den ganzen Werdegang der Gemeinde und der Wiederherstellung Israels auf. Und als der Herr erhöht wurde in den Himmel, nach seiner Himmelfahrt, sitzend zur Rechten Gottes des Vaters, deutete er die prophetische Offenbarung dem Apostel Johannes und zeigte, was kommen soll. Weissagung. Wir verstehen also, was Petrus hier anspricht. Wir haben das prophetische Wort, die Aussage Gottes über den ganzen Heilsplan. Und was Gott gesagt hat, hat sich erfüllt und wird sich erfüllen. Es ist ein fest gewordenes Wort. Wenn wir diese Verse, die wir heute Morgen betrachteten, davor sehen, waren das ja auch Verse der Begründung. Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Wir haben die Stimme des Vaters vom Himmel gehört. Und wir haben genau gehört, dass der Vater bestätigt hat, das prophetische Wort hat sich erfüllt. Das ist mein Sohn, der ist jetzt da, der angekündigt worden ist. Und weil sich das erfüllt hat, haben wir desto fester überhaupt das ganze prophetische Wort. Und wir dürfen uns darauf verlassen. Und dieses Wort leuchtet uns Schritt für Schritt durch die Dunkelheit der Zeit, das heißt durch die Welt, die ja dunkel ist in ihrem Wesen und Leben, und zeigt uns, was jetzt dran ist. Das prophetische Wort ist also das Wort aus der Gegenwart Gottes. Es ist nicht aus der Gegenwart der Menschen geredet, sondern aus der Gegenwart Gottes. Es ist das Wort, was Gott selbst inspiriert hat und hat durch seine Boten aussprechen lassen. Es ist das Wort, das die Zukunft umhüllt und einhüllt, was noch geschehen soll. Und es ist darum, weil es aus der Gegenwart Gottes kommt, absolut sicher. Absolut sicher. Das ist also eine wichtige Feststellung, die Petrus hier auch der gläubigen Gemeinde mitgeben will und sagen will: Wenn ihr das auch noch nicht seht, was angekündigt ist, es wird kommen, verlasst euch von ganzem Herzen darauf. Denn die Weissagung der Heiligen Schrift ist nicht von Menschen hervorgebracht, nicht menschlich, sondern bewegt durch den Heiligen Geist Gottes. Das Wort desto fester will doch auch sagen, dass eben durch diese Erfüllung des prophetischen Wortes jeder in seinem persönlichen Leben auch die Verheißung zum Leben im Alltag, zur Ausführung des persönlichen Auftrages im Glaubensleben gesichert sein darf und gesichert sein soll, dass Gott unbedingt das tut für den Einzelnen, was er ihm verheißen hat. Die Erwartungshaltung des Einzelnen soll darum groß sein und groß bleiben. Herr, beschenke mich mit dem, was du zugesagt hast. Denn was du zugesagt hast, das wirst du auch tun. Wir lesen ja, ich nenne jetzt einfach nur die Bibelstellen, zum Beispiel von den Leiden Jesu, prophetisch gesagt in Psalm 22, wurde das ja schon Hunderte vor Jahren aufgezeichnet. Auch in Psalm 69 wird das Leiden Jesu schon beschrieben. Jesaja 53, man redete bereits von diesem Lamm, was es tun würde, von dem Ziel, was durch das Opfer Jesu angesteuert wird, was geschehen würde. In Psalm 110 wird bereits gesprochen von dem Sohn Gottes, der Priester sein wird und König, wird geschrieben. Jesus nahm diese hohen Priesterschaft ein. Er war der Mittler, der größte Mittler zwischen dem himmlischen Vater und den Menschen. Er war der beständige und ist der beständige hohe Priester für uns geworden, der nicht stirbt, der nicht ersetzt werden muss. Seine Wiederkunft nach diesem Geschehen, dass er sich für uns geopfert hat und die Gemeinde gegründet hat, die sich baut, wurde bereits in Psalm 50, auch in Psalm 97 und 98 angekündigt. Der Herr kommt. Prophetisches Wort. Es ist alles schon gesagt. Und dass er sein Königreich aufrichten wird und König aller Könige ist, wird zum Beispiel auch in Psalm 2 gesagt. Er ist der König. Und die Könige der Erde werden aufgefordert, ihn zu küssen, ihm die Ehre zu geben, sich nicht aufzulehnen, denn es hat keinen Zweck. Er ist der König und das wird sich erfüllen. Auch in Psalm 21 oder 45 oder 72 werden all diese Weissagungen gemacht. Und deswegen auch im Blick auf das, was noch nicht ganz erfüllt ist, weil das Königreich noch nicht aufgerichtet ist, sagt Petrus, verlasst euch darauf. Es ist bereits erfüllt worden bis zum heutigen Tag, was wir brauchen, was wir sein sollen und was wir durch Gottes Fügung bekommen haben. So wird sich auch alles andere erfüllen. Auch dieses Wort, ich bin bei euch alle Tage, das ist ein prophetisches Wort. Denn für heute können wir sagen, ist es kein prophetisches Wort, denn der Herr ist mit uns, er war mit uns. Aber für morgen ist es das prophetische Wort, Ausblick, er wird auch morgen bei uns sein, alle Tage. Er wird es unbedingt erfüllen, weil er es auch in der Vergangenheit erfüllt hat, bis zu dem jetzigen Tage. In Johannes 5, Vers 39, Johannes 5, Vers 39 sagt der Herr Folgendes. Es ist auch prophetisch, er weist also auch auf dieses verheißene Wort hin, auf die Weissagung hin und auf die Erfüllung. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und jetzt die Begründung, sie ist es, die von mir zeugt, von mir redet. Sie ist es. Sie ist die Weissagung. Es ist das prophetische Wort, was auf mich hinwies. Und wenn ihr das sucht, dann stehe ich jetzt vor euch, so hätte er dort sagen können, es ist erfüllt. Dieses prophetische Wort. So haben sich auch die Aussagen der Propheten, getrieben durch den Geist des himmlischen Vaters, über die babylonische Gefangenschaft des Volkes Israel erfüllt und auch über die Zurückführung aus dieser Gefangenschaft. Genau festgesetzt. In Jeremia 25, 11 und 12 heißt es ja, 70 Jahre sollen sie in Babylon sein und bleiben. Sie werden nicht vorher aus dieser Gefangenschaft entlassen. Sie sollen Häuser bauen, sie sollen heiraten, Familien gründen, sollen für die Stadt beten, dass es ihr gut geht, denn sie bleiben 70 Jahre. Daniel, mit prophetischem Geist ausgefüllt, las das nach 70 Jahren und sagt, Herr, jetzt ist das erfüllt. Und er betete, dass es weitergeht, dass die Erfüllung dieses Wortes sich auch praktisch erzeigt. Und dann kam der Aufruf, in Esra 1 lesen wir das, Vers 1 und bis 6, durch diesen persischen König, geht nach Hause. Gott will, dass dort in Jerusalem ein Haus gebaut wird zu seiner Ehre. Nach 70 Jahren, das prophetische Wort hat sich erfüllt. Es erfüllte sich auch die Voraussage Jesu von Matthäus 24, Vers 2, wo es heißt, hier in Jerusalem wird kein Stein aufeinander bleiben, der nicht zerbrochen wird. Jerusalem wird zerstört werden. Und 70 nach Christus geschah das durch den Feldherrn Titus, den Römer. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Obwohl Titus das gar nicht wollte. Die Römer wollten das nicht. Sie sind dazu gezwungen worden, das prophetische Wort zu erfüllen. Warum? Sie haben nämlich gesagt, es ist so eine herrliche Stadt, so ein herrliches Bauwerk, das dürfen wir nicht zerstören. Aber die Zeloten hatten sich im Tempel versteckt. Und sie griffen von dort aus dann auch die Römer an, sodass die Römer verpflichtet waren, in die Stadt zu dringen. Sie haben oft gebeten, ergebt euch, kommt raus, wir wollen die Stadt nicht zerstören. Aber Gott hat gesagt, in Jesus Christus, sie wird zerstört. Also muss ich das Wort erfüllen. Und musste es einen Widerstand geben, dass die Römer doch die Stadtmauer einreißen und bis hin zum Tempel, der dann angesteckt wurde und verbrannte, alles kaputt machten. So können wir auch heute sagen, wir haben desto fester, aufgrund all dieser Tatsachen, das prophetische Wort, weil wir auch vor unseren Augen die zunehmende Erfüllung über die Wiedersammlung, die Erfüllung des Wortes über die Wiedersammlung des Volkes Israel sehen. Seit 1948 hat dieses Volk eine Selbstständigkeit, einen eigenen Staat nach über 2500 Jahren. Niemand hat mehr gedacht, dass dieses Volk mal wieder selbstständig wird. Aber Gott hat es gesagt, das prophetische Wort. Wir sehen, dass wir uns auf dieses Wort verlassen können und sollen. denn Hesekiel durfte das auch weissagen. In Kapitel 36, Vers 19 und 24 bis 25, in all diesen Kapiteln, zur letzten Zeit wird das geschehen. Ich werde alle aus den toten Gräbern der Nationen zurückholen. Da, und die Begründung ist da, wo ich sie hingeschickt habe. Gott hat sie dorthin geschickt, hat aber gesagt, ich werde sie aus den Gräbern der Nationen holen. Und ich werde sie wieder in ihr Land setzen. Und wir wissen, welche Diskussionen damals geführt worden sind, auch unter den Juden. Die wollten nicht nach Israel. Viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Die Araber sind dort militant. Sie greifen die Leute an, bringen sie um. Da gehen wir nicht hin. Wir gehen entweder nach Afrika oder nach Australien. Da gibt es noch viele freie Flächen. Da können wir vielleicht ein neues Volk werden und ein Staat werden. Aber Gott hat gesagt, nein, ich führe sie in ihr Land. Und er hat das Volk umgelenkt, hat auch den Theodor Herzl gerufen, dass er prophetische Aussagen machte, um die letzte Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, der dann sagte, wenn ihr wollt, wird es wahr, dass in 50 Jahren wir in Israel sind. Dann wird es wahr. Und es war geworden. Genau 50 Jahre später wurde der Staat Israel gegründet, nach dieser Aussage. Und alle sollten wieder Hebräisch lernen. Weil Gottes Wort sich unbedingt erfüllt. Liebe Geschwister, wachsen in der Gnade heißt, ich muss mich verlassen auf das Wort Gottes. Sonst kann ich nicht wachsen. Ich kann nicht selbstständig in irgendeine Richtung wachsen, sondern nur auf das verlässliche Wort Gottes hin. Deswegen sagen wir auch heute, wir haben desto fester das prophetische Wort auch für die Zukunft. Der Herr kommt ganz gewiss, er wird auch mit uns zurechtkommen. Denn auch durch den Propheten Jesaja, Kapitel 46, sprach ja der Herr in Vers 11, was ich denke, das tue ich auch. Also Gott hat keine leeren und hohlen Worte. Im Gegensatz zu uns Menschen. Wir versprechen vieles und leider halten wir wenig davon ein, was wir sagen. Wir meinen es vielleicht gut, aber wir können es nicht umsetzen. Und können uns nur entschuldigen im Nachhinein, dass wir was gesagt haben, was wir nicht getan haben. Was Gott aber sagt, er sagt, was ich denke, das tue ich auch. Und durch Jeremia spricht er, ich will wachen über mein eigenes Wort, dass ich es auch tue. Also Gott passt auf sein eigenes Wort auf, dass es sich buchstäblich erfüllt. Solche Wachsamkeit wünschen wir uns auch für uns. Dass wir aufpassen, was wir geredet haben, damit wir auch die Erfüllung dieser Worte geben können. Gott tut es. In 4. Mose 23 spricht der Herr, in Vers 19 wird dort gesagt, sollte Gott irgendetwas sagen, was er nicht tut? Sollte er irgendein Wort sagen, was er nicht einlöst? Wir merken, die Begrenzung liegt bei uns. Wir verdächtigen Gott, dass er sein Wort nicht einlöst. Aber Gott sagt, wenn ich etwas sage, dann tue ich das auch. Wir unterstellen ihm, dass er dies Wort, was er gesagt hat, für uns nicht meint. Dabei sagt er, es ist für alle da. Wir sind der Fehler, nicht Gott. Wir sind diejenigen, die Gottes Wort begrenzen, nicht Gott selbst. Sollte Gott etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten, das ist unmöglich. Um diese Verlässlichkeit des Wortes Gottes zu erkennen, ist es nur zuvor, uns zuvor gesagt. Gott brauchte uns ja das Wort gar nicht gesagt zu haben. Wir brauchten ja auch gar nicht die Voraussagen des Herrn Jesus bekommen zu haben. Er hätte es ja verschweigen können. Er hätte nur gesagt, jetzt ist das dran und darauf kannst du jetzt eingehen. Was zukünftig ist, das sage ich dir gar nicht. Du wirst es schon sehen. Warum tut er das? weil er weiß, dass wir auch empfänglich sind für falsche Reden, weil er weiß, dass wir schwankend werden und sagen, man kann sich vielleicht doch nicht auf Gottes Führung in Zukunft verlassen. Darum kommt er uns in Liebe entgegen durch seine Gnade und sagt uns, was er machen wird. Und sagt, bitte jetzt prüft es, ob sich das erfüllt. Und dann glaubt mir doch. Dann glaubt mir doch. Und bleibt fest auf dem Boden der angebotenen Gnade. Wir lesen zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 25, dass der Herr Jesus genau darauf hinwies, dass er etwas getan und gesagt hat, zu unserem Besten, zu unserer Sicherheit. Er spricht ja hier von der Zeit, die da noch vor uns liegt, von der Endzeit, von dem allem, was auch Schlimmes noch in dieser Welt sich ereignen wird. Und dann setzt er hinzu, siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Ich habe es euch vorausgesagt. Mit anderen Worten, ihr könnt es jetzt prüfen. Was ich euch gesagt habe, wird geschehen. Ihr habt desto fester das prophetische Wort. Ich hab's euch gesagt. Johannes 16, Vers 4, eine weitere Stelle. Ich habe dies zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Also, der Herr hat gesagt, was da kommen wird, was auch die Jünger erleben werden. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, meint, ein gutes Werk zu tun daran und so weiter. Ich habe euch dies gesagt, damit, wenn ihr das dann erlebt, ihr daran denkt, dass ich es gesagt habe. Dass das Wort, was ich euch gesagt habe, fest ist, dass man sich darauf verlassen kann. Das feste prophetische Wort. Also Gott hätte es nicht nötig, uns schon zu erklären, was er in Zukunft vorhat. Er könnte sagen, du wirst es schon sehen, wenn du noch da bist. Und wir müssten ihm Recht geben und sagen, ja, er ist Gott. Er hat die Verpflichtung nicht, aber er liebt uns. Damit du weißt, es war mein Wort. Und mein Wort ist verlässlich. Deswegen sage ich euch das zuvor. Und dritte Mal in Johannes 13, Vers 19. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wir leben ja in einer Zeit, liebe Geschwister, wo Jesus einfach als Gott annulliert wird. Nicht nur der Islam, auch die sich Christen nennen. Sie sagen, dass Jesus eben der bevollmächtigte Prophet und Erlöser war von Gottes Seite, aber nicht Gott ist. Nicht Gott ist. Jesus sagt, ich sage euch das zuvor, damit ihr erkennt und dabei bleibt, dass ich der Herr bin, dass ich Gott bin. Darum sage ich das euch, diese Begründung, damit ihr glaubt, ich bin es. Denn wenn ihr das nicht mehr glaubt, dann verlasst ihr euch auch nicht mehr auf die Aussagen über die Zukunft eures Lebens. Dann werdet ihr euch wieder mit euren Ohren zu anderen hinwenden, die euch Falsches sagen und die euch Versprechungen machen, die ihr sie nicht halten könnt. Ihr müsst festhalten daran, dass, so könnte Jesus sagen, dass ich Gott bin, dass mein Wort zuverlässig ist. Und wenn ich sage, euch sind die Sünden vergeben, dann ist das zuverlässig. Dann kann kommen, wer will, und euch anklagen und sagen, ihr habt ja das und das getan, ihr habt die Sünde getan. Ihr dürft dann sagen, sie sind getilgt. Wenn ihr aber nicht glaubt, dass ich Gott bin, werdet ihr darauf reinfallen und ihr werdet zermartert werden in eurem Gewissen, an eurer Schuld, die euch ständig anklagt. Ihr wisst nämlich nicht, ob sie wirklich vergeben ist, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Gott bin. So könnte Jesus sagen. Versteht ihr? Deswegen kam der Herr ihnen entgegen. Wir haben desto fester das prophetische Wort, weil wir erfahren, dass das, was Gott in Jesus Christus sagte, sich auch erfüllt. Ihr tut wohl, sagt Petrus, wenn ihr auf dieses Wort achtet, als auf ein Licht am dunklen Ort. Denn nur das Wort Gottes, auch in unserer Zeit, ist wirklich eine echte Orientierung und eine echte Lebenshilfe. Wenn wir die Nachrichten hören, dann hören wir oft, dass die vorhergehenden Aussagen wieder revidiert werden. Man hat sich was vorgenommen, konnte es nicht durchführen. Man geht jetzt plötzlich andere Wege. Allein dieses Problem mit dem Flugplatz in Schönefeld, Berlin. Nicht? Jetzt redet man schon wieder darüber, den Termin nochmal zu verschieben. Man weiß gar nicht, wann das fertig wird. Man macht Versprechungen, kann sie nicht halten. Es ist nichts verlässlich. Man weiß nicht, ob das, was jetzt gesagt wird, auch wirklich eintrifft. Aber Gottes Wort, und das soll uns als Wachstum in der Gnade so wichtig werden und sein, ist absolut verlässlich und die richtige Orientierungshilfe für unser irdisches Dasein bis hin zum himmlischen Dasein. Es zeigt uns nämlich den Weg der ganzen Erlösung. Der ganzen Erlösung von Sünde und Tod. Von diesen Problemen, die die Menschheit nicht von sich stoßen kann, mit denen die Menschheit immer behaftet ist. Sünde und Tod, Sünde und Tod. Gottes Wort zeigt uns die absolute Erlösung und Lösung davon. Und das Ziel des Glaubens. Das Ziel des Glaubens, nämlich das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit. An Timotheus schrieb der Apostel Paulus, 2. Timotheus 3, lesen wir mal. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift, hier betont er es also nochmal, was Petrus auch gesagt hat, von Gott eingegeben. Und wie sagte Petrus, ist keine Weissagung hervorgebracht worden aus menschlichem Willen, sondern von Gott bewegt und eingegeben. Menschen, die Gott auserwählt hat, sind getrieben worden durch den Heiligen Geist, diese Weissagungen auszusprechen. Alle Schrift also, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Mit welchem Ziel? Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. So, jetzt könnten wir sagen, na, wenn ich mich angucke, ach, das geht doch gar nicht. Verlassen wir uns aber auf das prophetische Wort, dann werden wir sagen, so ist es. Ich bin im Wachstum in der Gnade und werde dorthin geführt. Ich brauche nicht verzagt zu sein wegen meines Versagens, was immer wieder auftaucht. Weil nämlich dieses Wort Gottes dazu gegeben ist, dass ich erzogen werde in der Gerechtigkeit zur Vollkommenheit, zu allem guten Werk geschickt bin. Das heißt also, in allen Lebenslagen sollen wir und dürfen wir den Herrn um Rat fragen und uns auf sein Wort verlassen, auch wenn wir es nicht gerade verstehen. Sein Wort kann uns sagen, warte noch, habe noch Geduld. Ja, aber ich muss doch jetzt handeln. Habe noch Geduld, verlass dich darauf. Ich komme nicht zu spät. Und wenn wir uns darauf verlassen, merken wir, zur rechten Zeit handelt der Herr zum Guten, dass wir vorankommen. Er tröstet uns auch durch sein Wort, wenn wir Fehltritte zu verzeichnen hatten. So du deine Sünden bekennst, bin ich treu und gerecht, dass ich dir vergebe und reinige dich von aller Untugend. Das Wort Gottes, Verheißung. Er macht uns Mut zum Vorangehen. Und darum heißt es auch in dem Psalm 119 schon als prophetische Aussage, das sind ja alles Worte, die gesagt worden sind von Gott, damit sie sich auch erfüllen und die Erfüllung soll erlebt werden können. Da wird die Frage einst aufgeworfen, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Die ganz einfache Antwort lautet, wenn er sich hält an Gottes Wort. Sonst ist es nicht möglich. Und das betrifft ja nicht nur Jünglinge, sondern es betrifft alle, die Gott vertrauen. Wie wird ein junger Mann, steht hier, oder ein Mensch des Glaubens seinen Weg unsträflich gehen? Allein nur dann, wenn er sich hält an Gottes Wort. Gottes Wort. Wir haben desto fester das prophetische Wort, weil wir gemerkt haben, es hat sich auch in unserem Leben schon erfüllt. Was der Herr zugesagt hat, hat sich tatsächlich niedergeschlagen in unserem Leben. Darum sollen wir weiter uns auf sein Wort verlassen. In dem Vers 105 dieses Psalmes wird genau das auch angesprochen, was Petrus hier in seinem Brief der Gemeinde deutlich macht, dass das Wort Gottes unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Wege, den wir geführt werden. Und das Wort Fußes Leuchte weist darauf hin, so ähnlich wie dieses Lied es sagt, dass ich nur den nächsten Schritt erleuchtet bekomme und den übernächsten und überübernächsten darf ich glauben im Blick auf die Erfüllung des vorhergehenden erfüllten Schrittes. Das prophetische Wort. Weil der vorhergehende Schritt durch Gott geführt worden ist und sich erfüllt hat sein Wort in meinem Leben, darf ich auch jetzt den einzelnen nächsten Schritt machen, obwohl ich den übernächsten noch nicht kenne und den überübernächsten auch noch nicht, aber wissen, dass ich in der richtigen Richtung bin und dieser Schritt wird sich auch erfüllen. Merken wir, was der Herr will? Totales Vertrauen in sein Wort. Totales Misstrauen in das Menschenwort, aber totales Vertrauen in Gottes Wort, in seine Verheißung. Achten auf ein Licht. Ein Licht gibt also Orientierung in der Finsternis. Sonst brauchten wir ja kein Licht, dann ist es ja hell genug. Die Welt, und das sollen wir immer wieder beachten, auch wenn sie in manchen Facetten schön aussieht, ist aber doch dunkel. Sie ist Finsternis. Sie ist mit finsteren Werken und finsteren Wesenszügen durchzogen. Sie ist mit finsteren Zielen durchzogen, nämlich mit den Zielen des Satans, Tod und Verderben zu bringen. Sie ist finster. Sie kann keine Orientierung zum Guten geben, sondern nur das Wort Gottes gibt uns eine Orientierung in dieser Finsternis, in dieser Welt. Die Welt liegt ganz im Argen, ganz im Argen. Da gibt es keine Sache, die nicht im Argen liegt. Auch wenn sie vor unseren Augen vielleicht anders manchmal aussieht. Sie ist, liegt im Argen und geht abwärts, nicht aufwärts. Sie wird immer dunkler und nicht heller. Achten auf das Wort Gottes. Das führt uns hindurch durch die Dunkelheit, damit wir in der Dunkelheit dieser Welt Lichtträger sind für diejenigen, die auch das Heil ihrer Seele suchen und sie erkennen können, da ist Licht, da wollen wir hin. So wie die Motten abends das Licht suchen. Sie sehen ein Licht, wenn das Fenster nicht zumacht, dann ist die da drin und schwirrt um die Lampe da drum. Einfach angezogen. Wenn das Licht nicht an wäre, würde sie nicht reinkommen, diese Motte. Und so sind wir auch solche, die Lichtträger in der Finsternis sind, weil wir uns verlassen auf Gottes Wort. Und andere sehen das Licht an unserem Leben und werden angezogen und hören dasselbe Wort, was uns selig gemacht hat. Wenn wir meinen, also ohne den Zuspruch Jesu, ohne Gebet und das Verlassen auf sein Wort, den Weg des Heils und Segens durch die Zeit finden zu können, werden wir unbedingt in die Irre laufen. Es gibt ja ein geflügeltes Wort, was auch die leitenden Brüder oft sagen, geh nie ohne Gottes Wort und Gebet aus dem Haus. Denn das, was dir begegnet, wirst du nicht meistern können. Es wird dich meistern. Es wird dich zur Niederlage bringen. Gehst du aber mit dem Wort Gottes und Gebet aus dem Haus, hast du ein Licht, das dir scheint auf dem dunklen Weg und Orientierung gibt, dir auch Verhaltensmaßregelung gibt in der Begegnung mit den Menschen in der Dunkelheit. Wir lernen zu schweigen, wenn wir schweigen sollen. Wir lernen zu reden, wenn wir reden sollen. Auch das merken wir, können wir gar nicht selber steuern. Wir reden meistens, wenn wir nicht reden sollten. Und wir schweigen, wo wir reden sollten. Weil wir, wenn wir das selber abschätzen, immer verkehrt sehen. Aber durch das Licht des Evangeliums, durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, durch die Gemeinschaft mit seinem Wort, werden wir auch geführt, wann, wo, was, wie dran ist. Deswegen sagt die Schrift auch, wandelt weise gegen die, die in der Finsternis sind, die draußen sind. Weise, nicht brutal, sondern überlegt, vorsichtig, genau am richtigen Punkt das Richtige tun. Oder die Empfehlung, die auch noch weitergegeben ist, wenn ihr, die meisten von uns haben ja kein Berufsverhältnis mehr direkt, aber für die Arbeitnehmer, wenn ihr am Arbeitsplatz seid, arbeitet weise. Denkt immer daran, dass ihr nicht den Menschen dient, sondern Gott in Jesus Christus. Das ist weise. Und den wunderlichen Chefs dient noch am besten durch diese Weisheit. Denn dann werden sie das Licht des Evangeliums sehen, was in euch leuchtet. Und sie werden auch innerlich nachfragen, was das für ein Licht ist und Orientierung suchen. Achtet also auf ein Licht, das euch leuchtet bis auf den vollen Tag, wenn der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Wenn also alles klar ist und die Finsternis völlig besiegt ist in dieser Welt und ihr Jesus Christus begegnet. Bis dahin müsst ihr im Gebet, im Betrachten des Wortes Gottes sicher und fest bleiben. Sonst passiert das, was uns ja auch gesagt ist in der Offenbarung, Gemeinde zu Laodicea, mir tun eigentlich diese Geschwister leid. Ich kann sie nicht einfach so betrachten, ach, da seid ihr gelandet. Nein, es tut einem leid, dass die irre geführt sind. Was denken die nämlich, die in der Laodicea-Gemeinde in Offenbarung 3, Vers 17? Sie denken, dass sie auf dem Weg der Nachfolge Jesu sind. Sie denken nicht, dass sie weg sind von Gott. Sie sagen, wir brauchen nichts, wir haben alles, ist alles in Ordnung. Und der Herr sagt, nein, ihr habt das Licht verlassen. Euch fehlt alles. Ihr seht nicht mehr richtig, ihr müsst Augensalbe haben von mir, dass ihr richtig seht. Ihr müsst neu geführt werden, ihr müsst neu beschenkt werden von mir. Und sie waren der Meinung, sie wären noch auf dem Weg. Deswegen, wir haben desto fester das prophetische Wort und wir tun gut, wenn wir darauf achten, damit wir nicht in eine falsche Sicherheit und Beurteilung unserer Lage kommen. Bis zur Wiederkunft des Herrn brauchen wir diese Orientierung durch das Wort Gottes, das uns ja zurechtbringt, damit wir auch zu allem guten Werk geschickt sind. Die größte Finsternis, die noch kommen wird in geistlichen Dingen, ist die Zeit des Antichristen, wenn er dann auftreten wird, wo er nur ein Ziel hat, die Schöpfung, Mensch, Tier, alles mit sich in den Abgrund zu ziehen. Er trägt den Namen der Zahl 666 und das beinhaltet das Leben orientiert an der vollkommenen Materie. Was bedeutet das übersetzt? Das heißt, der Mensch soll von Gott weggezogen werden und sein eigentliches Leben nur noch im Genuss der materiellen Güter finden. Darum dürfen alle kaufen, verkaufen, alles in vollen Zügen genießen, mehr als je, die sich diesem Geist unterstellen. Das ist das komplette irdische Wohlleben. Da brauchen wir keinen Gott, wie es einst auch hier in der DDR hieß, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Wir brauchen keinen Gott. Das ist die dunkelste Zeit, die noch kommen wird. Und mitten in der dunklen Zeit sollen wir auch uns festhalten können oder die dann da sind am Worte der Verheißung, der Weissagung. Denn der Herr sagt auch, es werden viele ins Gefängnis geführt. Und er gibt sogar zu, so lesen wir es dann auch in Offenbarung 13, dass der Antichrist sein Werk vollführen kann. Der kriegt Vollmacht, einige Zeit die Heiligen beiseite zu schieben. Steht dort geschrieben. Er kriegt Vollmacht über sie. Aber mitten in dem Beiseiteschieben, was für ihn nötig ist, damit er herrschen und regieren kann, bleibt das Licht des prophetischen Wortes bei diesen Gläubigen, die dann wissen, danach wird der Sieg Jesu auch offenbar. Die Finsternis bleibt nicht. Das könnt ihr also in Offenbarung 13 auch weiter nachlesen. Gott überlässt dem Antichristen eine Zeit lang das Feld zu der größten Finsternis, die auf dieser Erde aufbricht. Doch wie Jesus Christus als Licht in diese Finsternis kam und die Finsternis der Welt erhellte, so lesen wir es ja auch in Johannes 1, nicht? Vers 5. Er war das Licht, das in diese Welt kam, das jedermann erleuchtet. Das ist wunderbar. Ich freue mich immer wieder über dieses Wort. Das sagt mir nämlich, dass keiner aus Versehen in die Hölle kommt. Jeder kriegt die Chance, in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit einzugehen. Weil Jesus als das Licht so ein starkes Licht ist, dass jeder, der in diese Welt geboren wird, erleuchtet wird und zur Entscheidung kommen kann, wenn er will. Dieses Licht Jesu Christi scheint also auch in dem prophetischen Wort weiter in der Dunkelheit für alle, die es sehen wollen, die darauf achten. Denn wir verstehen auch hier das Wort des Herrn in Johannes 8, Vers 12, wo er sagt, wer mir nachfolgt, und dieses Nachfolgen bezieht sich auch auf das, was er uns zuvor gesagt hat. Wer sich verlässt auf mein Wort, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Also in ihm wird es dann nicht dunkel bleiben. Der wird das Licht haben, die Orientierung. Er wird das Licht des Lebens haben, wer mir nachfolgt. Doch heißt es ja auch leider, auch im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 19, viele haben leider die Finsternis lieber als das Licht. Das sind auch Wahrheiten. Das Licht ist da, sie könnten es lieben, sie könnten es annehmen, aber sie haben die Finsternis lieber, ihr Eigenleben. Und dadurch kennen sie das gute Ziel nicht. Wir sollen und dürfen folgen dem Wort des lebendigen Gottes, seiner Weissagung, seiner Verheißungen, bis dass der Tag anbricht. Der Tag ist dann, wie ich es schon gesagt habe, der Tag der Herrlichkeit, wo das sich erfüllt hat, erlöse uns von dem Bösen. Ich habe mal in einer Jugendfreizeit über dies Vaterunser gesprochen. Es gibt ja in manchen Gruppen, Glaubensgruppen, die Meinung, dass dieses Vaterunser, dieses Gebet nur für die Juden ist, für uns ja nicht mehr. Gibt es ja diese Meinung. Und dann sind wir mal aufgrund dieser Meinung in einer Jugendfreizeit da durchgegangen. Und dann mussten wir feststellen, es ist auch noch für uns, denn wir leben in der Gegenwart des Bösen. Ständig, jeden Tag. Die Welt ist böse. Der Unglaube, die Ungläubigen, da ist das Böse vorhanden. Das Gebet erlöse uns von dem Bösen, von der Gegenwart des Bösen. Das heißt, bis der Tag anbricht. Da ist die völlige Erlösung des Bösen da. Keine Gegenwart des Bösen mehr zu sehen. Und bis zu diesem Tag hin sollen wir uns verlassen auf das Wort des lebendigen Gottes, das prophetische Wort, das Licht, das uns scheint auf dem Wege. Wie wir zu diesem vollen Tag kommen, ist unterschiedlich. Das eine, bei dem einen geschieht es durch das Abscheiden, er legt den Leib ab, der ins Grab gelegt wird. Bei den anderen wird es die Entrückung sein, die Verwandlung und das Aufgenommenwerden in die ewige Herrlichkeit. Schrittweise, so können wir sagen, werden wir also durch das Wort der Verheißung, der Weissagung, auch die Zeichen der Zeit erkennen. Das ist uns nämlich auch deswegen gegeben, damit der Freudenzustand immer besser wird, dass wir erkennen, der Tag bricht bald an. Manchmal die Kinder, sicher bei euch so ähnlich, wenn es hier hell wird, dann fragen die sich, wann dürfen wir bloß endlich aufstehen? Die Eltern schlafen ja immer noch. Ja, Mutti, aufstehen, wird geweckt. Der Tag ist angebrochen, wir wollen doch raus. Dass diese Freude soll auch in uns mehr und mehr wach werden, indem wir durch das Wort Gottes die Zeichen der Zeit erkennen. Der Herr kommt bald. Dazu dienen also, um das zu erkennen, Glaube, Vertrauen, Hoffnung, der Erfüllung des Wortes und ungebrochene Liebe zum Herrn und zu dem Nächsten, zu dem Bruder und zu der Schwester. Denn wo diese Liebe auch zu den Geschwistern nicht da ist, wird der Blick für das Licht getrübt. Man geht mit Ärger, mit Verkrampfung durch die Zeit, kriegt nicht mehr mit, wo das Licht hinleuchtet. Die Schönheiten sieht man nicht mehr. Wir leben ja in einer Stadt, in einer Großstadt Berlin. Da kann es einem auch passieren, das merkt man besonders, wenn man rausfährt, mal ins Ländliche, dass man gar nichts mehr von der Schönheit mitkriegt, der Natur. Man sieht bloß noch Stein, Autos, Straßen, alles so laut. Und dann kommt man raus und sagt, ist das nicht eine wunderbare Blume? Schon lange nicht mehr gesehen. Die Schönheit habe ich nicht mitgekriegt. Ich war da so in der Stadt eingefärbt. Und so kann das passieren, wenn die Liebe erkaltet. Dann kriegt man die Schönheit nicht mehr mit, des Wortes Gottes. Dann kriegt man nicht mehr die Erfüllung des Wortes Gottes mit. Die Freude bleibt auf der Strecke. Und das soll nicht sein. Glaube, Hoffnung, Liebe zu unserem Heiland lässt uns zur rechten Zeit immer wieder geöffnete Augen für notwendige Erkenntnisse zum richtigen Handeln in der richtigen Zeit haben. Darum mahnt uns der Apostel Johannes und sagt, lasst uns ihn lieben. Das steckt einfach damit drin. Also das geht jetzt nicht nur um die Frage, ja, schlechthin Gott lieben, dankbar sein. Nein, lasst uns ihn lieben, damit wir auch immer erleuchtet bleiben. Er hat uns zuerst geliebt, er hat uns erleuchtet und wenn wir ihn lieben, bleiben wir in der Erleuchtung. Wir wachsen in der Gnade, weil wir das Wort der Gnade haben. Wir dürfen ihm von ganzem Herzen vertrauen, ihn den Bestimmenden sein lassen, auch wenn es uns nahe liegt, oftmals uns selbst zu bestimmen. Und ich weiß, es gibt manchmal viel Herzeleid, weil man mit diesem sich bestimmen lassen vom Herrn nicht zurechtkommt. Wenn man Jugendarbeit mal hatte, dann erlebt man ja auch Wachstumsstufen im Glauben viel konkreter mit und auch praktische Fragen des Alltags werden dort bewältigt. Und eine sehr wichtige Frage ist bei Jugendlichen die Partnerschaft. Wann, also oft habe ich es erlebt, besonders die Mädchen, die haben dann schon Torschlusspanik. Jetzt bin ich schon 19 und habe immer noch nicht den Mann gefunden. Was mache ich denn da? Ja, da ist einer, da stehen 5 da, die wollen mich kennenlernen. Aber darf ich denn das? Und dann haben wir oft geredet darüber, welche Beziehung man haben sollte und ob da einer von den 5 wirklich den Weg dem Lamme nach mitgeht. Und dann haben wir gebetet, haben gesagt, nein, lass uns doch warten auf den Herrn. Ja, dann wurde ich 20, 21, jetzt habe ich immer noch keinen. Kriege ich überhaupt noch einen Mann? Und so ging das immer weiter. Diejenigen, die wirklich Geduld hatten und warteten auf die Bestimmung des Herrn, sind heute glücklich verheiratete Leute, glücklich verheiratete, die Kinder haben und wunderbare Familien. Andere, die nicht warten konnten, die leben im Kompromiss und haben Herzeleid. Ja, sie können das ja nicht wieder auflösen, was sie dort zusammengefügt haben. Sie konnten nicht warten. Sie konnten nicht die Entscheidung des Herrn abwarten und sind deswegen in einem in einer Spannung, die sie lieber ablegen wollten und nicht ablegen können. Und der Herr ruft sie mitten in der Spannung zu noch tieferer Treue, damit sie nicht verzweifeln an ihrem falschen Schritt und falschen Ehe. Ja, das sieht man. Ich freue mich immer wieder und ich sag's auch diesen jungen Familien, wenn ich sie treffe, sage ich, ihr seid nur deswegen so glücklich, weil ihr den Herrn habt bestimmen lassen. Ihr habt nicht die Leute genommen, die euch vielleicht optisch gut gefallen haben, die von denen ihr meint, die sind charmant, sondern ihr habt gewartet auf den oder auf die, die Gott bestimmt hat. Und deswegen seid ihr heute noch so glücklich. Und die sagen ja. Die sagen ja. Sie merken das einfach. Gottes Wort erfüllt sich. Und das sollen auch wir tun. Bis dass der Morgenstern aufgeht in unserem Herzen. Vieles, und das dürfen wir uns ja ehrlicherweise sagen, wird uns noch unklar und unverständlich sein und bleiben in der Zeit, auch in der Nachfolge Jesu. Wir wissen bei weitem nicht alles, wie es wirklich wird. Es tut mir immer weh, auch wenn ich sehe, dass sich Brüder Mühe geben, alles zu wissen. Dann schreiben sie ein Buch, die wissen ganz genau, was alles so passiert. Ein Jahr später ist das Buch überholt. Da ändert sich so vieles. Nein, wir wissen vieles gar nicht. Und wir sollen es ja auch gar nicht wissen müssen. Aber wenn es dann dran ist, dann wird es uns offenbar. Dann wird es offenbar. Darum sagt der Herr auch zu seinen Jüngern ein bisschen maßregelndes Wort. Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde, wann des Menschensohn wiederkommt. Gebührt euch nicht. Mit anderen Worten, ihr seid gar nicht befähigt, damit umzugehen. Denn wenn ihr das wüsstet, dann würdet ihr total abdriften. Das können wir ja auch merken am Anfang so einer Freizeit oder im Vorfeld der Freizeit. Wir wissen ein ganzes Jahr, dass wir eine Freizeit geplant haben. Ne? Meistens wissen wir das schon ein ganzes Jahr, auch wo es hingeht. Aber die Vorbereitung, ach, da lange hin. Und auf den letzten Metern hecheln wir rum, dass wir alles noch zusammenkriegen und irgendwie doch noch pünktlich mitkommen. Das ist der Mensch. Und wenn der Herr sagen würde, uns das Datum, wann er kommt, dann würden wir nicht vorbereitet sein und würden versuchen, an der letzten Wegstrecke doch noch zurechtzukommen und vielleicht schaffen wir es nicht mehr. Deswegen, es gebührt euch gar nicht zu wissen. Vertraut einfach auf mein Wort, schrittweise, auf das prophetische Wort. Es wird sich erfüllen. Wartet nur darauf, bleibt bei mir und ihr werdet es erleben. Vieles bleibt unverständlich. In Johannes 16 sagt der Herr Folgendes. Das möchte ich uns auch noch lesen. In Johannes 16, Vers 12 und dann 22. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Der Herr ist fürsorglich, er ist seelsorgerlich mit uns umgegangen. Er will uns nicht belasten mit Dingen, die wir nicht bearbeiten, die wir nicht ertragen können. Obwohl wir alles gerne wissen wollen, aber wir wissen nicht, wie wir damit umgehen könnten, wenn wir es wüssten. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Und dann der Zusatz, wenn aber der Geist kommt, der verheißene Geist der Wahrheit, dann wird er euch leiten Schritt für Schritt. Und ihr werdet das noch erfahren, was ihr erfahren sollt. Und ihr werdet auch durch den Heiligen Geist präpariert werden, dann das, was ihr jetzt noch nicht tragen könnt, plötzlich an- und aufzunehmen und richtig einzuordnen zu der richtigen Zeit. Denn jetzt habt ihr, so in Vers 22, Traurigkeit. Ich will euch aber wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen. Wieder ein prophetisches Wort. Eure Freude soll niemand von euch nehmen. So wird es weitergehen. Und an dem Tage, da werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wenn der Tag angebrochen ist, der Morgenstern aufgegangen ist, dann ist alles komplett. Jetzt hätte ich euch zwar noch viel zu sagen, sagt der Jesus, aber ihr könnt es nicht alles auf einmal tragen. Verlasst euch auf mein Wort. Ihr werdet vollkommene Freude kriegen. Und wenn dann das alles erfüllt ist, werdet ihr keine Frage mehr haben. Dann werdet ihr nur noch Dank sagen und den Herrn preisen. So wie die Cherubim um seinen Thron. Heilig, heilig, heilig bist du, Herr Gott Zebaoth. Alle Lande sind doch deiner Ehre voll. Jesus Christus, der helle Morgenstern, wie es Offenbarung 22, 16 steht. Er wird uns in sein Licht mehr und mehr führen. Die herrliche Vollendung und Zusammenführung der Gemeinde mit diesem Herrn, die Vollendung des Leibes Jesu und die Freude der himmlischen Hochzeit im himmlischen Jerusalem wird alle Anfechtungen, die wir hier noch haben, alle Kämpfe im Glauben vergessen lassen. Vergessen lassen. Nicht ein einziger Gedanke wird mir daran aufkommen. Und hierzu will der Apostel Petrus, ich komme nochmal zu dem Eingangstext zurück, einfach die Gläubigen ermutigen. Er hat es selber erlebt. Und er sagt, erlebt es bitte auch. Weil Gott sein Wort bis hierher erfüllt hat, haben wir desto fester das weitere prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Ihr tut gut daran, als auf ein Licht, das scheint am dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Denn alle Weissagungen kommen von dem Herrn, der für uns sorgt und uns je und je geliebt hat.